Wir sind ja in der Betrachtung im Evangelium nach Johannes im Kapitel 8. Wir haben uns in diesen Tagen wiederholt daran erinnert, dass wir gerade im Evangelium nach Johannes immer wieder sehr tiefgehende Belehrungen und Hinweise des Herrn Jesus finden. Und diese Belehrungen werden oft an bestimmte Ereignisse geknüpft. Einmal waren es irgendwelche zeichenhafte Wunder, die der Herr getan hat. Und diese gebraucht der Herr dann, um später dann die Juden zu belehren oder die Jünger. Auch hier im 8. Kapitel haben wir nun eine sehr tiefgehende Belehrung. Und hier geht es um die echte Kindschaft, und zwar die Kindschaft des Glaubens. Und dazu wollen wir heute Abend dann aus dem 8. Kapitel von Vers 34 ablesen. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Hause, der Sohn aber bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr meine Worte nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus antwortete: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen ewiglich. Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben, die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken ewiglich. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist, und die Propheten sind gestorben? Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von welchem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Soweit Gottes Wort. Wir haben uns heute Morgen schon mit dem ersten Teil dieser wunderbaren Rede beschäftigt. Und es ist wirklich ein einzigartiges Zeugnis, auch hier im Evangelium nach Johannes, von der Gottheit unseres Herrn. Sie tritt natürlich an manchen Stellen dieses Evangeliums besonders deutlich und auch besonders stark in Erscheinung. Aber gerade hier im Evangelium nach Johannes finden wir mehrmals diesen Gottesnamen, den der Herr auf sich persönlich anwendet. Und die Juden, das hat der letzte Vers hier doch gezeigt, haben das auch sehr klar und gut verstanden. Denn sie hoben Steine auf, weil sie eben der Meinung waren, er ist ein Gotteslästerer. Er hat sich selbst zu Gott gemacht. Ich erinnere noch einmal an die besonders deutlichen Aussagen, die wir im Kapitel 8, Vers 24 finden. Da heißt es, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin. Wir sagten schon, diese Aussage bedeutet eigentlich so zu lesen, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. Das heißt, dass ich Gottes Sohn bin. Die gleiche Aussage in Vers 28, da wird von seiner Erhöhung geredet. Hier haben wir einen Hinweis auf seinen Tod. Wenn ich von der Erde erhöht bin, Kapitel 12, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagt er andeutend, welches Todes er sterben sollte. Diese Aussage haben wir auch hier. Der Sohn des Menschen, wenn er erhöht wird, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Das heißt, derjenige, der auch schon im Alten Testament zu Mose geredet hat und der Mose beauftragt hatte, mit dieser Botschaft zu seinem irdischen Volke zu gehen. Wir sehen also diese Ich-Bin-Aussage bestimmt sehr stark die Belehrungen auch hier im Evangelium nach Johannes. In Vers 31 beginnt dann der nächste Abschnitt, wo der Herr von der Kraft und der Wirksamkeit der Wahrheit spricht. Nun, wer die Wahrheit ist, bedarf keiner großen Erklärung, denn der Herr selbst ist die Wahrheit. Und darauf weist er in diesem Abschnitt hin und er sagt, hier liegt das eigentlich entscheidende Kennzeichen der wahren Jünger. In der Heiligen Schrift wird ein feiner Unterschied gemacht und darauf sollten wir auch einmal achten. Sie spricht von Jünger. Und sie spricht von wahren Jünger. Jünger bedeutet eigentlich Lernende. Und es gab damals und gibt auch heute viele Lernende. Paulus spricht sogar von Menschen, die immer da lernen und trotzdem nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es gibt auch wahre Jünger. Und davon redet der Herr nun hier in diesem Abschnitt. Und die Kennzeichen dieser wahren Jünger besteht darin, erstens, dass sie die Wahrheit erkennen. Man könnte hier auch durchaus sagen, die den Herrn Jesus erkennen, das sind wahre Jünger. Und als zweites Kennzeichen wird hier hervorgehoben, diese Wahrheit wird sie dann auch frei machen. Die Heilige Schrift spricht wiederholt auch von einer Befreiung. Wenn wir einmal den Römerbrief aufmerksam lesen, dann haben wir diese beiden Gedanken in den ersten 8 Kapiteln. Zum Beispiel haben wir bis Kapitel 5 den Gedanken der Vergebung. Und ab da spricht Paulus von der Befreiung. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Vergebung hat etwas mit unseren Sünden zu tun und damit auch etwas mit unserer Verantwortlichkeit. Aber Befreiung hat etwas mit unserem Zustand zu tun, und zwar mit der Sünde. Denn unser adamitischer Zustand wird auch als die Sünde bezeichnet. Und unser alter Zustand kann nicht vergeben werden, das wäre schon ein Widerspruch, sondern da können wir nur befreit werden, freigemacht werden von dieser Macht der Sünde, freigemacht von all den Bindungen, in denen wir von Natur aus leben und stehen und uns bewegen. Auch das gehört zu dem Werk Jesu Christi. Und darauf weist der Herr hier an dieser Stelle hin. Wie und was im Einzelnen darunter zu verstehen ist, das wird später auch in den Briefen in aller Ausführlichkeit beschrieben. Hier erinnert der Jesus nur daran, die Wahrheit wird euch, wird uns freimachen. Nun, das war für die Juden damals ein Stichwort. Und das finden wir immer wieder so in den Reden. Da gibt es ein Wort, ein Satz, den der Jesus ausspricht, und sofort sehen die Juden einen Anlass, dass sie hier einhaken und nun zum Ausdruck bringen, dass hier etwas gesagt wird, was nicht auf sie zutrifft. Und das finden wir auch hier in diesem Abschnitt, in dem sie sagen, wir sind frei. Mit anderen Worten sagen sie das. Wir sind Abrahams Nachkommen. Wir sind frei, wir sind niemandes Knechten gewesen. Sie merken gar nicht, wie töricht ihre Aussage gewesen ist. Denn seit der babylonischen Gefangenschaft waren sie immer wieder Knechte gewesen. Man darf sagen, von einer Knechtschaft in die andere hinein. Die vielen Weltreiche haben sich abgelöst, indem sie auch dieses Land unterjocht haben und damit auch die Juden. Wir sagten schon, die ganze Geschichte Israels bis in die jüngste Vergangenheit ist ein Beweis, wie sie geknechtet worden sind. Aber das ist hier an dieser Stelle noch nicht einmal der entscheidende Gedanke, warum der Herr vom Freiwerden spricht, sondern er denkt hier auch noch an eine andere Knechtschaft. Und diese andere Knechtschaft macht sich auch im Leben aller Menschen bemerkbar. Und das ist die Knechtschaft der Sünde. Wir sind alle unter die Sünde geknechtet. Mit Recht sagt man, die Sünde ist ein ganz brutaler Herrscher. Und wir wissen um diese unheimliche Macht der Sünde, die es im Leben des Menschen gibt. Wie oft kann man zum Beispiel so etwas hören, auch in der Seelsorge, dass Menschen kommen und sagen, ich verstehe mich selbst nicht, dass ich das überhaupt tun konnte. Nun, meine Lieben, wenn wir die Heilige Schrift kennen, kann man das schon verstehen, warum man dieses und jenes tut. Da ist eine Macht. Und diese Macht bestimmt, dirigiert, auch in unserem Leben. Wenn man zum Beispiel einmal David gefragt hätte, nachdem das alles da geschehen war, anfangend dort auf dem Dach des Hauses, dann hätte er wahrscheinlich auch später gesagt, ich kenne mich selber nicht mehr wieder. Dass ich so etwas überhaupt tun konnte. Leben wir, solange wir hier in dieser Welt sind, sind wir zu vielem fähig. Wir sollten uns dieser Tatsache bewusst sein. Und davon spricht der Herr von den Knechten der Sünde. Wir brauchen die Kraft, um mit diesem Herrscher fertig zu werden, auch in unserem Leben. Und diese Kraft finden wir nur in der Befreiung in unserem Herrn. Und darauf weist der Herr hier an dieser Stelle hin. Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Hause, der Sohn aber bleibt für immer. Nun, hier haben wir zunächst natürlich eine Botschaft, die an die Juden gerichtet wurde. Sie sagten, wir sind frei, wir sind niemals Knechte gewesen. Und diese Ansichten der Juden führen dann dahin, dass der Herr jetzt auf die Vergangenheit des Volkes Israels und damit der Juden hinweist. Denn er macht hier in diesem Abschnitt, und darauf sollten wir auch einmal achten, einen sehr gewaltigen Unterschied zwischen den Nachkommen Abrahams und den Kindern Abrahams. Das ist nicht das Gleiche. Abraham hatte sehr viele Nachkommen. Aber er hatte nur einen Sohn, den Sohn der Verheißung, aus dem dann die wahren Kinder kamen. Wir wissen, die Söhne der Ketura gehörten auch zu der Nachkommenschaft und daraus sind viele Völker entstanden. Ismael gehörte auch zu der Nachkommenschaft Abrahams und daraus sind viele Völker gekommen, sogar erbitterte Feinde des Volkes Israels. Vielleicht liegt hier in dieser Aussage auch schon ein Hinweis, der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Haus, der Sohn bleibt für immer. Denn Ismael war zum Beispiel der Sohn einer Magd und wurde von daher so betrachtet wie ein Knecht. Und er musste tatsächlich später das Haus Abrahams verlassen. Er konnte nicht immer im Hause bleiben. Und wir wissen, dass Sarah hier sogar ein besseres Verständnis hatte in dieser Situation wie Abraham. Und wir haben hier übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo das ja bekanntlich steht, hör auf deine Frau. Abraham sollte hier wirklich auf Sarah hören, weil sie die Zusammenhänge ganz klar erkannt hatte. Das war ein Feind der Verheißung und deshalb musste er das Haus verlassen, er konnte nicht immer bleiben. Aber hier wendet der Jesus diese Aussage auch an die Juden damals und lässt auf diese Weise sie erkennen, dass sie schon einmal sich Gedanken machen sollten, sind wir jetzt wirklich nur Nachkommen oder sind wir Kinder Abrahams? Wir haben zwar Abraham zum Vater und der Jesus bestätigt das. Er sagt, ihr habt Abraham zum Vater, das stimmt. Aber damit ist man noch nicht oder gehört man noch nicht zu den wahren Kindern Abrahams. Da sind noch andere Voraussetzungen notwendig und die hatten manche damals nicht. Denn um zu der wahren Kindschaft oder zu den Kindern Abraham zu gehören, sind drei Voraussetzungen notwendig. Und das finden wir hier in diesem Kapitel. Erstens, man muss den richtigen Vater haben. Nun, das konnte natürlich Ismael auch aufweisen. Er hatte den richtigen Vater. Aber er musste auch die richtige Mutter haben. Und die stimmte nicht. Bei Ismael stimmte die Mutter nicht. Aber es gab noch etwas. Er musste auch den rechten Gott und Vater haben. Und das entscheidet besonders hier an dieser Stelle. Also diese drei Voraussetzungen sind entscheidend, ob man zu den Kindern Abrahams gehört. Den rechten Vater, die richtige Mutter und dass man Gott zum Vater hat. Auch wir haben die richtige Mutter, auch wenn wir nicht von Sarah geboren sind. Darauf kommt zum Beispiel Paulus im Galaterbrief zu sprechen. Er spricht von unserer Mutter und das ist das Jerusalem droben. Merken wir, also diese Aussagen passen auf alle Gläubigen. Sie sind wahre Kinder. Und Paulus betont gerade im Galaterbrief, wir sind Kinder Abrahams geworden durch den Glauben. Das ist die entscheidende Voraussetzung. Die Juden dachten immer menschlich. Nun, wir denken auch oft menschlich und kommen dann zu menschlichen Schlussfolgerungen und damit auch zu ganz falschen menschlichen Vorstellungen. Der Jesus sagt, sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Er sagt mit anderen Worten, wenn ihr wirklich, wie ihr behauptet, Abrahams Kinder sein wäret, dann müsste auch euer Verhalten dem entsprechen, wie es bei Abraham gewesen ist. Wenn ihr aber genau das Gegenteil tut, dann kann das nicht stimmen. Dann seid ihr nicht die wahren Kinder, die in der Gesinnung Abrahams leben und handeln und Entscheidungen treffen. Er beweist das auch hier in den nächsten Versen, wenn er sagt, jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Wenn wir hier, wird ganz klar einem Abraham das Zeugnis ausgestellt, dass er nicht so bewusst in einer antigöttlichen Haltung gelebt und gehandelt hat. Im Gegenteil, er hat immer gesucht, den Willen Gottes zu verwirklichen. Er war ein Mann des Glaubens. Das schließt nicht aus, dass es auch viele Entscheidungen im Leben Abrahams gegeben hat. Aber sein Wunsch war es, Gott zu gefallen in seinem Handeln und in seinem Tun. Und die Heilige Schrift hat gerade ihm ein wunderbares Denkmal gesetzt im Neuen Testament. Wenn wir uns einmal die Mühe machen, so das Neue Testament dahingehend zu prüfen, werden wir feststellen, dass Abraham wohl das am meisten gebrauchte Beispiel ist für Glaubensentscheidungen im Neuen Testament. Ich glaube, es gibt keine Person aus dem Alten Testament, die so oft und vielfältig als Beispiel herangezogen wird, um uns mit den Grundsätzen des Glaubens und der Heiligung vertraut zu machen. Also Abraham hatte schon eine ganz besondere Stellung. Nun, sie beriefen sich darauf und er sagt, das hat Abraham tatsächlich nie getan. Ihr tut das Werk eures Vaters. Und damit kommt er auf eine sehr ernste Frage zu sprechen, und zwar auf ein gewisses Erbgut. Meine Lieben, wir haben uns heute Morgen schon kurz daran erinnert, wir haben auch ein Erbgut, und zwar von unseren Voreltern her. Nun, hier geht es um das, was man allgemein die Erbsünde bezeichnet. Nun, manche werden natürlich einwenden und sagen, Erbsünde steht nicht in der Bibel. Nun, wörtlich steht es nicht da, aber die Tatsache steht da, dass wir etwas geerbt haben. Ich erinnerte an die bekannte Stelle 1. Mose 5. Adam zeugte einen Sohn in seinem Bilde. Wir tragen alle von der Gesinnung her das Bild Adams. Und Paulus kommt im Römerbrief sehr ausführlich darauf zu sprechen, wenn er in Römer 5 sagt, durch den Ungehorsam des ersten Menschen kam die Sünde in die Welt, das heißt in das Menschengeschlecht hinein. Und die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn der Tod herrschte. Von Adam bis auf Moses. Selbst über die Menschen, die nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams. Diese Stelle ist einfach zu verstehen, denn Paulus will sagen, die Menschen von Adam bis auf Mose hatten keine Gesetze. Sie hatten kein Gesetz im Sinne des mosaischen Gesetzes. Wo kein Gesetz ist, gibt es keine Übertretung. Aber man kann nicht logischerweise jetzt schlussfolgern und sagen, wo keine Übertretung ist, ist keine Sünde. Die Sünde war vor der Gesetzgebung. Merken wir, sie ist nicht das Ergebnis der Gesetzgebung. Die Sünde kam durch den Ungehorsam in die Welt. Die Sünde war da. Durch das Gesetz wurde das nur offenbarer, was wir überhaupt sind, und zwar Sünde. Paulus sieht in dem Gesetz, wenn er vom Gesetz redet, eine von Gott geschenkte Möglichkeit, um überhaupt die Verwerflichkeit der Sünde in unserem Leben zu erkennen. Das ist nicht die einzige Bedeutung des Gesetzes, aber eine sehr wichtige. Denn durch das Gesetz kommt nicht die Sünde, aber die Erkenntnis der Sünde. Merken wir, das ist von entscheidender Bedeutung. Die Juden haben diese Zusammenhänge gar nicht so recht verstanden. Und warum haben sie es nicht verstanden? Und das wird hier in Vers 43 gesagt. Das ist ein sehr wichtiger Satz.
Wir sollten einmal darauf achten, was der Herr hier sagt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Hier wird ein Unterschied gemacht zwischen seinem Wort und seiner Sprache. Nun, eine Sprache setzt sich natürlich aus Worten zusammen, aber hier wird ein Unterschied gemacht. Die Sprache, die Worte des Herrn sind seine Lehre. Und wenn man nicht bereit ist, Kapitel 7, Vers 17, den Willen Gottes zu tun, wird man nicht inne werden, ob die Lehre wirklich von Gott ist. Und dann gibt es noch etwas. Dann kann man auch die Sprache nicht, dann kann man auch seine Sprache nicht verstehen. Wenn man im Ausland ist und versteht die Sprache nicht, kann man die Worte verstehen, aber man weiß den Sinn nicht. Und das ist auch die Bedeutung dieser Aussage. Herr Jesus will mit anderen Worten sagen, ihr hört zwar meine Worte, aber den Sinn versteht ihr überhaupt nicht. Er sprach von dem lebendigen Wasser und sie dachten da an das Wasser, was man trinken kann. Er sprach von der wahren Speise und sie dachten an Brot. Ich denke, das wird auch hier in dieser Aussage deutlich. Er spricht hier von der Freiheit. Und sie denken an die rein äußere Freiheit und denken nicht an die Knechtschaft unter die Sünde. Später finden wir das noch deutlicher. Und er kommt und wird auch hier sehr deutlich. Er spricht hier von dem Erbgut. Und da sagt er ja hier, ihr tut die Werke eures Vaters. Und da kommt jetzt sofort die Reaktion, weil sie diese Sprache gar nicht verstanden haben. Da sagen sie plötzlich, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Denn in der damaligen Zeit war das immer wieder eine gewisse Schande, wenn man unehelich zur Welt kam. Wir wissen, im Christentum war das auch sehr weit verbreitet. Und die Juden waren stolz, dass sie Vater und Mutter hatten und sogar ein gutes Ahnengeschlecht, dass sie auf- und nachweisen konnten. Darauf waren sie sehr stolz. Und deshalb hier wohl zunächst einmal der Einwand, wir sind nicht so durch Hurerei in die Welt gekommen. Wir haben rechtmäßig, haben wir Eltern, Vater und Mutter. Vielleicht ist diese Aussage aber auch so zu verstehen, wir sind auch nicht durch geistliche Hurerei, durch Götzendienst in diese Stellung gekommen. Es ist übrigens sehr bezeichnend, dass der Götzendienst eine der furchtbarsten Sünden gewesen ist, die es im Volke Israel gegeben hat. Aber seit der babylonischen Gefangenschaft hört man so gut wie nichts mehr von Götzendienst. Bis dahin lebte das Volk immer wieder im Götzendienst. Nur ab da hören wir kaum noch etwas, dass sie im Götzendienst gelebt haben. Auch in jener Zeit, wo der Herr auf diese Erde kam, gab es so gut wie keinen Götzendienst. Aber es gab einen falschen Gottesdienst. Den gab es. Und darauf weist der Herr hier an dieser Stelle hin. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Ihr habt ja behauptet, Gott ist unser Vater. Und da kommt das Gegenargument des Herrn Jesus eben mit dieser Beweisführung, indem er sagt, wenn das stimmen würde, dann müsstet ihr mich doch lieben. Denn der Vater und ich bilden doch eine Einheit. Es ist doch unmöglich, den Vater zu lieben und den Sohn zu hassen. Aber wie viele Menschen gibt es auch in unserer Zeit, die sich gar nicht dieser Tatsache bewusst sind, wie ungöttlich ihr Verhalten ist. Sie lehnen den Herrn Jesus als Sohn Gottes ab und behaupten, Gott zu lieben. Der Jesus sagt hier, das geht nicht, das ist unmöglich. Ihr seid aus dem Vater, und da kommt ein ganz hartes Wort, und zwar dem Teufel. Und er beweist das auch, indem er sagt, denn ihr tut die Begierden eures Vaters. Die wollt ihr tun. Mit anderen Worten, ihr werdet von der Macht der Finsternis inspiriert. Nicht von der Macht Gottes. Eine ganz furchtbare Aussage, die wir hier an dieser Stelle finden. Dass die Juden da empört waren, bedarf an sich gar keiner Frage. Wenn man das heute einem Menschen sagen würde, dein Vater ist letztlich der Teufel, dann würden wir wohl Ähnliches erleben, wie es damals der Fall war. Und doch ist es so. Weil eben die Macht der Finsternis wirkt durch die Sünde, durch die Lust, auch in unseren Herzen. Und dann folgt eine kurze, aber erschütternde Beschreibung, wer und was der Teufel ist. Hier heißt es, jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nie bestanden. Lieben, das ist das entscheidende Kennzeichen des Teufels, ein Menschenmörder. Das war das Ziel, als er die Menschen versuchte, die Menschen zu töten, in den ewigen Tod zu bringen und hineinzuführen. Das ist das Ziel des Teufels auch in unserer heutigen Zeit. Dann wird noch eine zweite Aussage hier gemacht, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater derselben. Er lügt genauso von Anfang. Merken wir, welch ein klares Zeugnis hier über die Machtwirkungen und über den Teufel selbst ausgesprochen werde. Und wie ist er bemüht und wirksam auch in unserer heutigen Zeit. Der Herr deckt hier ganz klar auf und zeigt die Hintergründe dieser Entwicklung, die wir heute in der Welt erleben. Man spricht von Frieden und es ist Krieg. Merken wir, das ist die Macht der Finsternis. Und in dieser Welt wird sich nichts Entscheidendes ändern, bis dem die Völker gehorchen, wie es schon Jakob in seiner wunderbaren Weissagung ausspricht, im Blick auf Juda. Aus ihm, aus Juda, wird der Schilo kommen. Das Wort Schilo heißt so viel wie Friedensbringer. Ihm werden die Völker gehorchen. Das ist eine herrliche Weissagung, die sich auf das kommende Friedensreich bezieht. Dann sagt der Jesus hier, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mir nachweisen, dass ich eine Sünde getan habe? Also hier zeigt der Jesus, wie rein, wie heilig, unantastbar sein Leben gewesen ist. Und sie, wenn sie ehrlich gewesen wären, dann hätten sie sagen müssen, jawohl, das stimmt. Wir finden wirklich keinen Anklagepunkt gegen dich. War man nicht immer wieder bemüht, einen solchen Punkt zu finden und fand ihn nicht? Diese Stelle erinnert uns auch an einen anderen treuen Gottesknecht. Ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Da suchte man auch einen Anklagepunkt. Und das war Daniel. Und da kam man plötzlich auf den Gedanken und sagt, da gibt's eine Möglichkeit. Wir können den nur finden. In seiner Treue zu seinem Gott, da können wir den Punkt finden. Nur wir wissen, was man dann für ein Gesetz bewirkt hat, wer beten würde und so weiter. Wir kennen das. Und das war dann der Anklagepunkt. Auch bei dem Herrn Jesus fand man nie einen Anklagepunkt. Die Juden sagten nun zu dem Herrn Jesus, du bist ein Samariter und du hast letztlich ein Dämon. Lieben, das waren ganz furchtbare Schimpfworte, die hier gebraucht werden. Samariter, das waren die Leute, die hatten eine Mischreligion. Wir haben uns anhand von Kapitel 4 damit beschäftigt. Die Leute wurden verachtet, weil sie nicht dem wahren Gott uneingeschränkt dienten. Und die nächste Aussage geht noch weiter. Du hast sogar einen Dämon. Man darf diese Aussage sogar so deuten, als ob die Leute gesagt haben, du bist überhaupt nicht normal. Du bist verrückt. Das wäre die wörtliche Aussage oder der wörtliche Sinn dieser Unterstellung. Leben, wir sprechen auch schon hier und da einmal diesen Ausdruck aus und sagen, der oder die ist verrückt. Die hat keinen klaren Blick. Leben, das Wort verrückt kommt tatsächlich daher, dass etwas verrückt ist. Weggerückt, keine klare Linie, keine Klarheit im Denken. Und das will man dem Herrn hier unterstellen. Du hast einen Dämon, du denkst überhaupt nicht klar.
Aber der Jesus beantwortet diesen Vorwurf und diese Schimpfworte mit einer wirklich bewundernswerten Ruhe. Er sagt hier, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Durch solche Unterstellungen und durch solche Worte. Ich suche auch nicht meine Ehre. Das hat er nie getan. Da war ein anderer, der seine Ehre gesucht hat, und das war der Vater. Das Wort Ehre suchen bedeutet auch Herrlichkeit. Man könnte also sagen, ich suche nicht meine Herrlichkeit. Meine Herrlichkeit sucht der Vater und bewirkt der Vater auch in meinem Leben. Mit Vers 51 beginnt dann wieder ein neuer Abschnitt hier in dieser Rede, denn jedes Mal, wo das Wörtchen wahrlich, wahrlich steht, da fängt auch wieder ein neuer Abschnitt an. Und hier sagt der Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen, ewiglich. Nun, da können wir uns gewiss vorstellen, dass diese Leute nun wirklich mit dem Kopf geschüttelt haben, und sie sagen das ja auch ganz klar, jetzt erkennen wir das wirklich, dass du nicht ganz normal bist. Denn schau mal Abraham, schau mal die Patriarchen, schau die vielen Propheten an, die im Alten Testament gelebt haben. Die sind alle gestorben. Und du willst mehr sein, als die gewesen sind. Das gibt es überhaupt nicht, dass man nicht zu sterben braucht oder den Tod nicht zu schmecken braucht. Das ist aber wirklich ein Zeugnis, dass du einen Dämon hast. Sie verstanden seine Sprache nicht. Denn er sprach nicht hier von dem leiblichen Tod. Es hat im Alten Testament nur zwei gegeben, das wissen wir. Die brauchten den Tod nun wirklich nicht zu schmecken oder zu sehen. Das war Elias und Henoch. Aber hier geht es auch um einen anderen Tod. Hier geht es um den ewigen Tod. Hier geht es um den zweiten Tod. Das haben die Juden damals zunächst überhaupt nicht verstanden. Und das verstehen auch viele Leute heute nicht. Dass es nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Tod gibt. Den ersten Tod müssen wir alle erdulden. Und wenn wir die Belehrungen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, hier hinzunehmen, dann werden wir sogar belehrt, dass Fleisch und Blut überhaupt nicht das Himmelreich ererben können. Mit anderen Worten, in diesem Leib der Niedrigkeit sind wir überhaupt nicht dazu fähig, die Herrlichkeit in Besitz zu nehmen, um dort einen Platz einzunehmen. Da muss etwas geschehen, entweder der Tod oder die Verwandlung. Es gibt aber einen zweiten Tod. Offenbarung 20. Da spricht Gottes Wort, das ist der zweite Tod. Da wird von einem großen weißen Thron geredet. Da wird von einem Gericht geredet, wo ein jeder gerichtet wird nach seinen Werken. Meine Lieben, wie will man bestehen, wenn jeder nach seinen Werken gerichtet wird? Wie furchtbar, wenn die Anklageschrift vorgelegt und vorgelesen wird. Und was dann geschehen kann und geschehen muss, das finden wir an anderer Stelle der Heiligen Schrift. Da heißt es zum Beispiel, und der Mensch wird auf 1000 nicht eins antworten können. Und wenn ich gefunden wurde in dem Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Und das ist der zweite Tod. Hier spricht der Herr vom zweiten Tod. Ich denke ganz offensichtlich. Denn er sagt hier, bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist und die Propheten sind gestorben? Was machst du aus dir selbst? Der Jesus weiß, was er sagt, aber sie verstanden seine Sprache nicht. Er kommt auch auf ihre Argumente zurück. Wir hatten ja gesagt, denk doch einmal an Abraham. Unser Vater damals, dieser Vater des Glaubens, der ist doch gestorben. Und da kommt eine Aussage,
die dann bei den Juden damals diesen ganzen Hass ausgelöst habe. Und zwar finden wir diesen Vers 56. Da heißt es: Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Abraham, euer Vater, frohlockte schon, freute sich, sehnte sich danach, dass er meinen Tag sehen sollte. In dieser Stelle kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass Abraham schon eine sehr, sehr tiefe Kenntnis im Blick auf den Christus und Messias hat. Wir finden das Gleiche auch bei David. Es gibt viele Zeugnisse, wo David ganz klar von dem Christus redet. Und wir dürfen sogar mit Bestimmtheit sagen, aufgrund der Schriftzeugnisse, dass Abraham schon wusste, dass der kommende Christus, der Messias, auch der Sohn Gottes ist. Es gibt tatsächlich einige Bibelstellen, die das bezeugen. Ich erinnere nur an Psalm 110. Diese Stelle gebraucht der Herr Jesus, um die Juden zu fragen. Und die Juden konnten keine Antwort geben. Selbst die Schriftgelehrten nicht. Er sagt, wie kommt das, dass Abraham seinen Sohn auch seinen Herrn im Sinne von Gott nennt? Dass David seinen Sohn auch seinen Herrn nennt. Die Juden, die Schriftgelehrten konnten keine Antwort geben. Leben für uns ist das kein Problem. Denn der Sohn Davids ist auch der Sohn Gottes. Folglich Sohn und Herr auch in unserem Leben. Das ist das Geheimnis der Gottheit, die sichtbar geworden ist in dem Christus, in dem Messias. Und dann kommt wieder ein Argument der Juden. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt. Und du behauptest hier, du hättest Abraham gesehen. Also das ist doch etwas zu weit. Wann hat Abraham gelebt? Rechnet man zurück, dann waren es rund 2000 Jahre vorher. Merken wir wieder das rein menschliche Überlegen. Also 2000 Jahre vorher lebte Abraham. Und der Jesus, nach meiner ihrer Schätzung, ca. 50 Jahre. Also da stimmt aber wirklich etwas nicht. Und dann kommt eine Aussage, die ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist, denn sie wird auch wieder eingeleitet mit den Wörtchen wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Und dieser Vers oder diese Aussage muss so stehen bleiben, wie es hier steht. Denn wenn man sagen würde, oder wenn der Jesus gesagt hätte, ehe Abraham war, war ich, dann könnte man diesen Satz verändern. Dann könnte man sagen, also irgendwie ist er doch etwas geworden. Aber der Jesus ist nie etwas geworden in dem Sinne, er blieb immer Gott. Denn hier wird von seiner Gottheit geredet. Als Gott gibt es keinen Anfang, auch keine Entwicklung. Er war immer. Deshalb muss die Aussage so stehen bleiben, wie sie hier steht. Und zwar, ehe Abraham ward, ich bin oder bin ich Gott, weil ich immer war und immer sein werde. Die Juden haben das sofort verstanden. In ihrer Sprache kam das viel klarer noch zum Vorschein, wie wir hier das in unserer Sprache lesen. Denn wir lesen hier, da hoben sie sofort Stein an. Da merken sie, jetzt ist das maßvoll. Jetzt stellt er sich tatsächlich ganz offensichtlich über Abraham, unseren Vater, und stellt sich damit auch genau auf die gleiche Stufe mit Gott. Das ist Gottes Wesen. Aber für uns ist es etwas ganz anderes. Und zwar ein wunderbarer Beweis für die Gottheit unseres Herrn. Aber damit letztlich auch eine ganz entscheidende Grundlage unseres Glaubens. Das entscheidende Fundament. Und dazu werden wir im Judasbrief aufgefordert. Für diesen einmal den Heiligen überlieferten Glauben, dass Jesus der Christus ist, zu kämpfen. Und das sollten wir tun. In einer Welt des Unglaubens, in einer Welt, die bestimmt wird in der Christenheit durch den Geist des Antichristen, wollen wir dieses Zeugnis hochhalten. Das Zeugnis der Gottessohnschaft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wenn das nicht stimmt, wir haben es in diesen Tagen wiederholt gesagt, wäre es der größte Unsinn überhaupt, dass wir uns noch mit diesem Wort beschäftigen. Dann hat es keinen Sinn, dass wir überhaupt noch dieses Wort in die Hand nehmen. Aber wir nehmen es, gründen uns darauf, weil es die Wahrheit ist. Ja, liebe Geschwister und Freunde, wir sind damit so an das vorläufige Ende dieser Betrachtung gekommen, denn wir möchten, so der Herr Gnade schenkt und es die Umstände erlauben, im kommenden Jahr Fortsetzung machen, auch in dieser Betrachtung. Und wir freuen uns schon im gewissen Sinne so auch auf dieses Zusammensein, denn es ist ja auch immer wieder eine große Ermunterung und auch immer eine große Freude, wenn man hier mit den Geschwistern hier oben in Holstein zusammen sein darf, hier an der Ostsee. Wir sind sehr dankbar, dass ihr auch oft gekommen seid. Das stärkt auch die Gemeinschaft, nicht nur bei euch, auch bei uns. Und das ist eben immer auch eine Freude. Nun, leider müssen wir aber jetzt wieder Abschied nehmen, oder morgen, heute noch nicht. Und wir gehen aber doch auch mit guter Erinnerung zurück, auch einmal an euch, ihr Lieben, liebe Geschwister hier oben, und ganz besonders auch mit guten Erinnerungen an dieses schöne Haus und auch an die Heimeltern und auch hier die Mitarbeiter in diesem Hause. Wir dürfen also wirklich mit, ohne zu übertreiben, sagen, wir haben uns sehr wohl gefühlt hier in eurer Mitte. Und ich denke, dass wir auch als Geschwister in Westdeutschland das auch so weitergeben werden, dass man sich hier oben bei euch sehr wohlfühlen kann. Wir möchten euch alle aber der Gnade des Herrn anbefehlen, wünschen allen auch einen guten Nachhauseweg, wenn ihr jetzt wieder nach Hause fahren müsst. Und wir wollen uns von euch hier verabschieden mit dem bekannten Wort, das Paulus damals bei seinem Abschied ausgesprochen hat, das zweifellos seine Gültigkeit behält auch heute. So befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Das sind die zwei wunderbaren Vorrechte, die wir als Kinder Gottes besitzen. Die Gnade, die Bewahrung Gottes und sein Wort. Das geht mit uns. Also dem Herrn befohlen, auf Wiedersehen.